Gesundheit argumentiert. Der Relatus Podcast blickt hinter die Kulissen des Gesundheitswesens. Warum sind die Dinge, wie sie sind? Und welche Alternativen sind denkbar? Wir legen die Finger in die Wunden des Systems. Wir reden über Dinge, die wehtun. Und wir suchen nach Therapien für bestehende Probleme.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater
Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatus-Chefredakteur
Martin Römele.
Gesundheit und Lebenserwartung hängen laut Studien eng mit dem Einkommen und dem sozialen Status zusammen. Je sozial schwächer, umso schlechter der Gesundheitszustand und umso kürzer die Lebenserwartung. Parallel stößt unser Gesundheitswesen zunehmend an Finanzierungsgrenzen, weil es sich primär über Abgaben auf Löhne und Gehälter finanziert. Umgekehrt wollen GesundheitsökonomInnen das Verhalten von PatientInnen besser steuern, weil sie sich ungesund verhalten. Wie lassen sich diese Dilemmata lösen? Ein immer wieder diskutierter Ansatz sind regelmäßige, staatlich garantierte Transferleistungen für alle, unabhängig von ökonomischer Situation, Erwerbsstatus oder Ähnlichem. Frau Universitätsprofessorin Doktorin Susanne Fiedler ist Verhaltenswissenschaftlerin an der Wirtschaftsuniversität Wien und Leiterin des dortigen Instituts für Cognition and Behavior und untersuchte die Auswirkungen von derartigen Zahlungen auf die Arbeitsmarktbeteiligung, mentale Gesundheit und das Konsumverhalten. Und heute wird sie sich mit uns die Ergebnisse ihres Projekts ansehen. Wir freuen uns auf ein gemeinsames Gespräch. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Wir sehen uns zu Beginn einer Podcast-Folge immer ein paar Fakten auch an zum Einstieg. Eine EU-Studie aus dem Jahr 2024 zeigt das, was der Michael Eipeldauer gerade gesagt hat, dass soziale Ungleichheiten und niedrige Einkommen die Gesundheitsausgaben auch stärker treiben als etwa die Demografie. Menschen mit niedrigen Einkommen haben eine geringere Lebenserwartung und sind öfters krank. In Deutschland hat es auch untersucht, die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, und die hat gesagt, dass der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen der niedrigsten Einkommensgruppe und der höchsten Einkommensgruppe bei Frauen 4,4 Jahre und bei Männern über 8 Jahre ausmacht.
Frau Professorin Fiedler, im Gesundheitswesen und der Frage, was Menschen gesund hält, gibt es zwei zentrale Elemente: das Verhalten und die Verhältnisse. Sie forschen in beiden Bereichen. Sprechen wir zuerst über die Verhältnisse. Sie haben kürzlich eine Studie zu einem dreijährigen internationalen Pilotprojekt veröffentlicht, das Sie geleitet haben. Können Sie uns kurz die wichtigsten Ergebnisse der Studie schildern?
Ja, total gern. Wir haben vor fast 4 Jahren das Projekt in Deutschland angestoßen, um herauszufinden, ob ein bestätiges Grundeinkommen einen Einfluss auf das Leben und das Verhalten von den Menschen in Deutschland hat. Menschen, die ja schon in einem sehr stark abgesicherten sozialen Netzwerk leben. Also es gibt eine Krankenversicherung, es gibt soziale Abgaben, es gibt soziale Unterstützung. Und wir wollten sehen, inwiefern das zusätzliche Einkommen, nämlich die sozusagen Verringerung der Einkommensschere, hier einen Einfluss hat auf Gesundheit, aber auch natürlich, wie ich meine Zeit verbringe und mich verhalte. Und das haben wir uns angeschaut, indem wir den Leuten jeden Monat 1.200 Euro Grundeinkommen überwiesen haben und Leute, die dieses Geld erhalten haben, mit einer Kontrollgruppe vergleichen, die dieses Geld nicht erhalten, aber ansonsten diesen Leuten wie Zwillinge ähnlich sind. Gleiches Alter, gleiche ähnliche Herkommen, gleiches Einkommen, das ursprüngliche, gleiche Verteilung bezüglich, aus welchen Jobs sie kommen, welche Ausbildung sie haben etc. pp. So dass wir uns jetzt über 3 Jahre hinweg anschauen konnten, wie sich diese beiden Gruppen entwickeln. Die Gruppe, die das Geld erhält monatlich und die Gruppe, die das Geld nicht erhält. Und hier haben wir halbjährig mit ihnen Surveys, Fragebögen durchgeführt, Experimente, die uns dann erlauben, Rückschlüsse auf den kausalen Zusammenhang zwischen, was macht das Geld eigentlich? Und nicht nur, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang, sondern wie können wir den tatsächlich auch steuern, uns anzuschauen.
Ich habe es vorher schon angeschnitten, es gab eine Studie auch mit dem Titel Determinanten der öffentlichen Gesundheitsausgaben in der EU. Dort zeigt sich im Vergleich der EU-Länder, dass die Einkommenssituation ein Hauptgrund für den Gesundheitszustand ist. Je geringer die Einkommen, umso schlechter der Gesundheitszustand und umso kürzer die Lebenserwartung. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht?
Also wir haben uns im Rahmen der Studie vor allem Leute angeschaut, die zum Zeitpunkt des Studienbeginns zwischen 1.100 und 2.600 Euro verdienen. Das heißt, das ist eher unteres Mitteleinkommen, ja, in Deutschland bis hin zur Armutsgrenze. Das sind also keine Menschen, die in Armut leben, aber halt, wir haben damals gesampelt, die Mitte der Gesellschaft. Ja, und wir wollten sehen, ob selbst bei denen ein zusätzliches Einkommen von 1.200 Euro einen Unterschied macht. Und haben entsprechend uns vor allem mentales Wohlbefinden angeguckt, das hatten Sie schon erwähnt, ja, Lebenszufriedenheit, wahrgenommener Sinn, aber tatsächlich auch Depressionsskalen, wahrgenommener Stress etc. pp. Und da sehen wir sehr, sehr große Effekte. Also wirklich welche, die mich als Psychologin wahnsinnig überraschen. Ich habe immer damit gerechnet, die Hypothese war, Geld macht einen Unterschied. Aber dass der Unterschied so groß sein würde wie frisch verheiratet sein und frisch geschieden, ja, auf einer Skala von Depression zum Beispiel, das hat mich tatsächlich überrascht, weil das sind riesige Effekte. Und das ist aber genau das, was wir beobachten. Die Leute erleben durch die finanzielle Absicherung, ja, im Laufe der 3 Jahre ansteigen zum Teil, mehr Sinn im Leben, mehr Freiheit, Autonomie in den Handlungen, was dazu führt, dass sie zufriedener sind, aber halt auch weniger Stress empfinden. Und das alles, da werden wir sicher später noch mehr drüber reden, bei gleichbleibender Arbeit zur Verfügungstellung. Also es ist nicht so, dass jetzt plötzlich alle mehr Freizeit haben, weil das wäre ja total logisch, oder? Ich arbeite nur noch 20 Stunden die Woche, natürlich bin ich weniger gestresst. Aber die Leute bleiben bei ihren 40 Stunden Arbeitsleistung und trotzdem empfinden sie ihr Leben als weniger stressig, allein dadurch, dass die finanzielle Absicherung stattfindet. Und das finde ich super spannend zu sehen.
Was ist der Grund dafür? Oder wie kann man das irgendwie ein bisschen konkretisieren auch? Sie sagen, die Leute arbeiten trotzdem normal weiter. Wodurch wird es dann tatsächlich ausgelöst, dass sie sich auch wohler fühlen, dass sie sich gesunder fühlen?
Ja, gibt es verschiedene Mechanismen. Also ein ganz großer Treiber davon ist die wahrgenommene Autonomie. Plötzlich habe ich das Gefühl, ich muss mir eigentlich nicht mehr alles gefallen lassen. Denn mein Chef heute sagt, du musst die 40 Überstunden noch ableisten und ich erlaube dir den Urlaub nicht, könnte ich jederzeit sagen, mache ich nicht. Ja, nächste Woche bin ich weg. Es gibt also eine andere Situation. Ich habe plötzlich mehr Macht und das fühlt sich gut an. Selbst wenn ich am Ende sage, klar, ich mache die Überstunden, ist kein Problem. Ja, weil es sich anfühlt wie meine Entscheidung und ich nicht durch mein Leben gezwungen bin, diese Dinge zu machen. Einer der Mechanismen. Ein zweiter wäre, dass ich auch einfach ein anderes soziales Gefüge herstelle, in dem ich unterwegs bin. Die Leute verbringen plötzlich mehr Zeit mit Freunden und Bekannten und laden die auch häufiger mal auf eine Käsekreiner ein, ne, und sagen, ja, lass uns zusammen zum Fußballspiel gehen, weil jetzt plötzlich finanzielle Ressourcen da sind, die mir erlauben, ein aktiveres, ja, mit anderen geteilteres Freizeitverhalten zu zeigen. Die haben also nicht mehr Freizeit, aber sie verbringen sie anders. Ein weiterer Grund ist, dass die Leute, das ist ein sehr, sehr junges Sample, was wir uns da angucken, ja, also bei denen man eigentlich auch gar nicht große Erwartungen haben sollte, was Gesundheit angeht, weil die sind zwischen 20 und 40 Jahre alt. Ja, das sind eigentlich die jungen, produktiven, bei denen an sich noch nicht viele Wehwehchen aufs Gewicht fallen. Und die verändern natürlich in der Zeit sehr stark ihr Leben. Ja, also wie, ich war überrascht, wie oft, aber in dieser Gruppe verändern die Menschen ganz oft ihr Arbeit. Sie wechseln den Arbeitgeber oder die Position innerhalb ihres derzeitigen Arbeitgebers. Ganz egal, ob die in der Kontroll- oder in unserer Grundeinkommensgruppe sind. Da ist also ganz viel Fluktuation drin und Veränderungen. Und es scheint so zu sein, dass die Leute, die ein Grundeinkommen haben, andere Wechsel machen. Die machen nicht mehr Wechsel. Ja, und die sind einfach nicht mehr wahrscheinlich, dass sie jetzt einen Jobwechsel hinlegen, aber dass sie einen bestimmten Jobwechsel machen, nämlich einen, der sie am Ende zufriedener macht. Weil was wir sehen ist, dass Arbeitszufriedenheit zum Beispiel nach 1,5 Jahren bei der Gruppe, die das Geld erhält, ansteigt. Und das sehen wir bei der Kontrollgruppe nicht. Ja, ein Wechsel bringt typischerweise einen Anstieg in Arbeitszufriedenheit. Nicht am Anfang, weil das ist immer typischerweise stressig, wenn man einen neuen Job anfängt. Aber so nach den ersten 6 Monaten sieht man typischerweise, dass die Leute jetzt zufriedener sind als in dem alten Job. So, und das sehen wir hier halt auch, aber der Effekt ist für die Leute, die das Grundeinkommen erhalten, viel, viel größer. Ja, das wäre ein weiterer Mechanismus. Die wechseln also in Jobs, die besser zu ihnen passen, die sie glücklicher machen. Und eine andere Sache ist, dass sie durch die finanzielle Absicherung jetzt plötzlich auch was geben können. Ja, wir wissen aus der Psychologie, dass geben, also in einem altruistischen Sinne von Spenden, anderen helfen, oft dazu führt, dass wir uns selber auch besser fühlen, ja, weil wir plötzlich uns als sinnhafter wahrnehmen. Und das ist ein großer Teil von mentaler Gesundheit. Ja, zu erkennen, warum stehe ich morgens eigentlich auf? Was ist meine Rolle in diesem Leben? Und das sehen wir bei unseren Probandinnen ebenfalls. Die spenden mehr, die unterstützen die Familie mehr und sind dadurch anders eingebunden. Und das finde ich ganz interessant. Ja. Eine kleine Sache, die uns noch aufgefallen ist, unsere Leute schlafen mehr in der Grundeinkommensgruppe. Sie haben so pro Tag 20 Minuten mehr Schlafzeit im Schnitt. Ja, das ist ein solider Nachmittagsnap, ein kleiner Mittagsschlaf, der offensichtlich da plötzlich aus der Zeit rausfällt, wo ja nicht mehr Zeit entstanden ist. Sie scheinen sie jetzt anders zu verbringen.
Beim Thema zusätzliche oder neue Transferleistungen stellt sich ähnlich wie beim Gesundheitswesen die Frage, woher das Geld kommen soll. Wir finanzieren einen Großteil unseres Sozialsystems über Abgaben auf Löhne und Gehälter. In wirtschaftlich schweren Zeiten und im Umbruch des Arbeitsmarkts, Stichwort Digitalisierung, KI, kommen die Systeme unter Druck. Im Fall Ihrer Studie kamen die Gelder über Spenden herein. Das ist vielleicht mit ein paar hundert Personen machbar. Aber wie kann das flächendeckend funktionieren?
Da gibt es ja verschiedene Simulationen, wie man sowas flächendeckend einführen kann. Ich bin die Psychologin und Verhaltenswissenschaftlerin von Hause aus. Sie werden also von mir jetzt keine Simulation vorgelegt bekommen. Aber ein Grundeinkommen ist ja gedacht als ein Ersatz für die Sozialleistungen, die es im Moment gibt. Also eine Verschlankung des Staatsapparates, weil Prüfung wegfällt. Alle kriegen am Anfang des Monats die 1200 Euro zum Beispiel, was ja die Armutsgrenze in Deutschland ist, überwiesen. Und derjenige, der halt mehr verdient, wird entsprechend über die Steuern dieses Grundeinkommen natürlich auch wieder zurückzahlen. Ja, es wird ja nicht so sein, dass Elon Musk am Ende des Monats 1200 Euro mehr auf seinem Konto hat, nur weil es jetzt Grundeinkommen gibt. So ist es nicht gedacht. Sondern das würde finanziert werden über entsprechende Steuer. Ja, und das kann sein über CO2-Steuer, Erbschaftssteuern. Gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle, die ausrechnen, dass es finanzierbar ist. Inwiefern das stimmt, das müssen natürlich die Politiker und Ökonomen unter uns entscheiden. Ich sehe aber viel Potenzial in den Simulationen und vor allem auch, dass unsere Studie halt beitragen kann dazu, realistischere Simulationen zu machen. Weil die Simulationen, wie sie bisher in der Literatur sind, gehen immer davon aus, dass die Leute mindestens 20% ihrer Arbeitszeit reduzieren, ja, wenn es ein Grundeinkommen geben würde. Das sehen wir jetzt in unserer Studie nicht. Kann unterschiedliche Gründe haben, aber zumindest in der hochproduktiven Gruppe sehen wir das innerhalb von 3 Jahren nicht. Und diese Zahlen jetzt zu nehmen, um neue die Modelle zu speisen, scheint mir einfach der nächstbessere Schritt zu sein, als jetzt die Daten aus den 70ern zu nehmen und weiter im Grunde auf falschen Annahmen zu operieren. Ja, aber da ist einfach aus meiner Sicht sehr stark die Politik gefragt. Denn ein Grundeinkommen ist unter Umständen nicht nur eine faire Lösung, ja, im Sinne von wir reduzieren Ungleichheit, sondern es ist unter Umständen auch eine Lösung, die wir einfach brauchen werden, weil Sie sprechen es an, KI, ja, verändert unsere Arbeitsmärkte. Es wird bestimmte Jobs in der Form in der Zukunft nicht mehr geben. Vor allem viele niedrig bezahlte Jobs wird es nicht mehr geben. Der Taxifahrer wird nicht mehr gebraucht, weil es das selbstfahrende Auto gibt. Ja, die Lageristen werden nicht mehr gebraucht, weil der Roboter eh schon am Start ist, etc. pp. Wie gehen wir damit um, dass es eigentlich in der Zukunft ganz viele Jobs geben wird, die wir nicht mehr brauchen? Und was machen die Leute dann? Kann man sie in sinnstiftendere Arbeiten, zum Beispiel ehrenamtliche Arbeiten, hineinbringen, ohne dass wir die Verluste haben, die ja typischerweise durch Arbeitsverlust einhergehen. Ja, Sie kennen sicher die Studien zu, wie stark eigentlich das Gesundheitsniveau absinkt in dem Moment, wo Leute arbeitslos werden, weil das eine extrem große Belastung für meine Psyche, aber halt auch mein soziales Umfeld zum Beispiel bedeutet, weil ich plötzlich isoliert bin. Und da sich zukunftsfähige Lösungen zu überlegen, scheint mir Grundeinkommen zumindest eine Denkart zu sein, die man nicht außer Acht lassen sollte, weil es halt einfach den Entscheidungs- oder den Möglichkeitsraum aufmacht.
Können Sie uns etwas über die Spenderinnen und Spender sagen?
Ich kenne die Spenderinnen und Spenderinnen natürlich nicht persönlich, aber es waren sehr, sehr viele. Also es waren 281.000 Spenderinnen, die dieses Grundeinkommenspilotprojekt möglich gemacht haben, was ja also für mich als Wissenschaftlerin eine total neue Situation war. Hat sich auch tatsächlich sehr viel verantwortungsvoller plötzlich angefühlt. Ja, da haben also Leute 5 Euro im Monat gespendet, 30 Euro im Monat gespendet, um diese Studie zur Realität zu bringen, weil die wollten es wirklich wissen, die waren neugierig. Und zwar plötzlich, muss man ja ehrlicherweise sagen, wie ist es in der Wissenschaft oft, die eigenen Befunde lesen dann die 5 Fachkollegen, vielleicht greift es noch ein Journalist auf, vielleicht gibt es noch einen Nischen-Podcast, der drauf springt und dann war es das. Ja, bei dieser Studie war das ganz anders. Da wollten die Leute von Anfang an die Antwort haben und die haben auch darauf gepresst, dass es die gibt. Es gab also eine zeitliche Komponente. Es wurde nachgefragt. Wir haben im Nachhinein jetzt mit den Spenderinnen eine Veranstaltung gehabt, wo wir also die Ergebnisse präsentiert haben. Und da sind einfach die schlauesten Fragen gestellt worden, die ich während des gesamten Projekts erhalten habe. Und zwar auch, wenn ich das meinen Kollegen vorstelle, die auf vielen Dimensionen natürlich viel stärkere Fachexperten sind. Weil da sitzen Leute, die haben da wirklich drüber nachgedacht und wollten die Antwort haben. Und die haben kritisch nachgefragt und wollten entsprechend halt auch sehen, was für ihr Geld letztendlich passiert ist. Und das war ziemlich cool. Also fand ich eine ganz, ganz coole Erfahrung als Forscherin.
Sie haben es schon ein bisschen angeschnitten. Gerade Krankenversicherungen in vielen Ländern schreiben eigentlich wachsende Verluste. Und zwar weniger die Ausgaben, die steigen, als tatsächlich die Einnahmen, die sinken. Braucht es da alternative Modelle zur Finanzierung von solchen Leistungen? Oder sehen Sie auch andere Möglichkeiten, quasi wie man dagegen steuern kann, um diese Veränderungen im Gesundheitsbereich zu kompensieren?
Ja, da scheint mir im Moment sehr viel Bewegung drin zu sein. Ich bin involviert hier in Österreich in ein Projekt, das nennt sich Pre-Nudge, wo wir also ganz stark da an die Gesellschaft appellieren, letztendlich mehr in Prävention zu investieren. Ja, und die Leute frühzeitig in andere Routinen zu bringen, die gesundheitsfördernd und für Langlebigkeit Investitionen tätigen. Das ist eine Kollaboration dem Joanneum und den Universitäten, den Medizinfakultäten hier in Wien, aber auch in Graz und anderen Plätzen, wo wir gemeinsam versuchen, eine Plattform zu entwickeln, wo man diese Informationen teilen, aber auch die Leute erreichen und motivieren kann. Weil in der Tat ein ganz großer Faktor bei medizinischer Vorsorge ist natürlich die Person selbst. Erstens die Zeit, die Schnelllebigkeit, die vielen Dinge, die einen immer wieder überprasseln im Leben. Und dann fällt halt die Vorsorgeuntersuchung und auch der Spaziergang hinten runter, obwohl der aber die gute Investition wäre, für wie es mir halt in 20 Jahren geht. Und da ist man als Psychologe natürlich, steht man immer da und sagt, ja, ich weiß es selber, aber auch ich habe mich heute wieder nur 800 Schritte bewegt laut meinem Handy. Das scheint mir kein gutes Leben zu sein. Das stört morgen nicht, aber es stört halt in 20 Jahren. 20 Jahre ist aber sehr weit hin. Das ist schon immer das Problem vom Gesundheitssektor. Ja, dass also diese Wahrnehmung von Investitionen in Gesundheit muss eigentlich heute stattfinden, um ein Ergebnis in 20 Jahren zu sehen. Und da die Leute besser greifen zu können, ja, da sehe ich ganz viele Gesundheitsanbieter, aber auch Krankenkassen, die da wirklich aktiv ja schon seit Jahren versuchen, in das Feld stärker vorzudringen durch Gamification, Sammeln von Punkten, ja, Rabatten. Also mein Eindruck wäre, da gibt es ganz schön viel Wissen schon und Ausprobieren, aber so richtig das Optimum ist nicht gefunden, weil diese Eigenverantwortung und Selbstkontrolle, die es halt bedarf, um dahin zu kommen, ist gar nicht so leicht an den Tag zu legen, wenn wir halt einen Vollzeitjob, vielleicht noch 2 Kinder, ja, und andere Formen von Verpflichtung haben, weil unsere Welt einfach sehr sitzend geworden ist. Ja, die war früher einfach weniger sitzend. Wir haben uns einfach automatisch mehr bewegt, weil der Alltag das von uns eingefordert hat. Es ist nicht so, dass die Leute fauler geworden sind. Es ist halt einfach nur, die Convenience ist halt gestiegen. Also entweder wir schaffen halt wieder die Fahrstühle ab, ja, und machen halt ein paar andere Sachen, die uns zwingen, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. Oder aber wir schaffen die Leute besser darauf vorzubereiten, das als Routine einzupflegen.
Können Sie den Begriff Nudging ein bisschen übersetzen für unsere Hörerinnen und Hörer?
Aber gern. Wir versuchen ja, Leute immer zu motivieren. Und wie kann man das machen? Ja, der Ökonom würde sagen, gib ihnen Geld. Ja, das wären sogenannte Anreize, monetäre Anreize. Und der Psychologe sagt, na, es braucht schon nicht immer Geld. Man kann die Leute schon auch anders motivieren, nämlich zum Beispiel durch Nudging. Ja, Nudging ist eine Form von Verhaltenssteuerung, bei der ich die Anreizstruktur nicht verändere. Ja, also es wird jetzt nicht attraktiver, sich zu bewegen. Aber ich sage zum Beispiel, gebe die Empfehlung, verabrede dich doch einfach mit einem Freund. Das ist eine Form von Commitment, wo ich mich halt dran gebunden fühle. Das wäre eine Form von Nudging. Vielleicht mache ich aber auch in der Cafeteria die vegetarische Option zu der Option, die gleich an dem ersten Stand angeboten wird. Und da stehen halt zwei Leute, die mir das liefern können und nicht eine, sodass ich das schneller kriege. Wäre auch das eine Form von Nudging, weil der Preis bestimmt also nicht, warum ich das gesündere, in dem Falle Essen nehme, sondern halt die Location, wo es angeboten wird. Und da gibt es ganz viele Tools, die in diesen Bereich reinfallen, die also keine Anreize verändern, aber uns helfen, unsere fehlende Motivation oder fehlende Selbstkontrolle auszugleichen, ja, indem wir halt psychologische Mechanismen benutzen.
Wir sind jetzt schon mitten im Verhalten drinnen. Sie sagen, dass die Einkommenssituation auch das Verhalten beeinflusst. Viele Fachleute im Gesundheitswesen diskutieren auch andere Maßnahmen, um das Verhalten von PatientInnen zu steuern. Sie haben von Anreizen gesprochen versus Nudging. Grundsätzlich, Sie forschen in diesem Bereich, gibt es Möglichkeiten, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen? Und was spricht gegen Anreizsysteme versus Nudging?
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Verhalten von Menschen zu steuern. Viele davon kann man auch selbst einsetzen natürlich, um sich selbst zu steuern. Weil ganz oft ist es ja so, dass selbst wenn ich weiß, dass es gut wäre für mich, heute noch mit Prater joggen zu gehen, ich dann halt trotzdem am Bildschirm hängen bleibe. Ja, und ich möchte aber eigentlich, dass es anders wäre. So, mein zukünftiges Ich will's, mein vergangenes Ich will's, bloß dass ich jetzt gerade in diesem Moment möchte halt lieber den Schokokuchen essen und weiter auf meinem Computer rumdaddeln. Ja, und um diesen Konflikt aufzulösen, sich gegen sich selbst zu gewinnen, gibt es ganz viele Mechanismen aus der Psychologie. Nudging wäre eins davon, ja, sich mit Freunden verabreden, ja, sich bestimmte Routinen festzulegen, dass halt der Wecker klingelt zu einer bestimmten Zeit und zwar 10-mal, sodass er einen richtig nervt, damit man weiß, ah ja, okay, ich habe versprochen heute, jetzt bewege ich mich, jetzt ist der Moment. Oder seine Meetings ans andere Ende des Campus zu verlegen, ja, einfach automatisch, sodass man gar nicht rauskommt aus der Bewegung. Sich also vorfristig, bevor man die Entscheidung treffen muss, hinzusetzen, zu sagen, wie kann ich mein Leben strukturieren, damit da zum Beispiel möglichst viel gesunde Ernährung oder möglichst viel Bewegung drin ist. Diese Form von Mechanismen versuchen wir in der Psychologie an die Leute heranzutragen. Das kann natürlich auch ein Arbeitgeber machen. Ja, der könnte mich natürlich auch versuchen zu nudgen, indem er beispielsweise festlegt, dass die Meetings nur noch im Stehen stattfinden. Oder wir treffen uns halt für eine halbe Stunde für einen Praterspaziergang zur Debatte, aber nicht mehr im Sitzungssaal. Der vielleicht sich entscheidet, in der Cafeteria unterschiedliche Sachen anzubieten oder die besonders sichtbar zu machen. Und das würde ich alles unter dem Begriff Nudging in dem Bereich fallen. Das wird immer darauf ausgerichtet sein, mich zu motivieren oder mir zu helfen, meine Schwäche im Grunde zu überwinden in dem Moment, wo ich sie nicht mehr habe, wo ich halt da sitze und denke, ja, ich sollte eigentlich, aber das Stück Kuchen sieht viel, viel besser aus. Auch Anreize funktionieren natürlich. Ja, also die Leute Geld zu viel dafür zu geben, Rebates bei den Krankenkassen, die ja oft Rückzahlungen leisten, wenn ich am Rückenschulkurs teilnehme oder gezeigt habe, dass ich irgendeine andere Form von Vorsorge gemacht habe, funktioniert. Ein Problem dabei ist ganz oft, dass in dem Moment, wo ich es wieder wegfallen lasse, auch das Verhalten wegfällt. Ja, weil ich mache das ja so, wie ich in Deutschland ganz fleißig Flaschen gesammelt habe, um sie wieder zurück zum Laden zu bringen, wegen der 25 Cent. Sobald ich nach Österreich gezogen bin, als es also das Pfandsystem noch nicht gab, standen die plötzlich rum und ich habe also einfach nicht mehr gewusst, was ich damit jetzt tun soll. Ich habe also dieses Form von Verhalten nicht mehr zeigen können, habe mich also abgewöhnt. Und jetzt muss ich es mir wieder neu angewöhnen, ja, weil es durch diese Anreize bestimmt worden ist. Das heißt, Anreize zu geben ist immer kurzfristig extrem gut, weil es verändert Verhalten ganz schnell, ja, weil man sofort reagiert. Aber sobald man weiß, dass es halt nicht langfristig haltbar sein wird, sondern ich möchte eigentlich nur eine Initialzündung machen und die Leute dann in eine Routine bringen, dafür sind Anreize dann weniger gut, weil man halt, sobald sie wegfallen, aufhört, das Verhalten zu zeigen. Und da wissen wir aus der Psychologie, auch aus der Konditionierung, ja, viele kennen sicher Pavlovs Hund, ja, der dann irgendwann anfängt, Spucke zu produzieren, wenn er nur die Klingel hört, weil sein Herrchen ihm halt immer mit der Klingel zusammen das Steak verabreicht hat. Ja, genauso funktioniert natürlich der Mensch auch in gewisser Art und Weise. Wenn wir also schaffen, den Leuten beizubringen, dass bestimmte Sachen einen positiven Reward haben oder vielleicht auch eine Bestrafung, ja, dann reagieren Leute darauf. So, und wenn man das aber nicht immer macht, fangen an, die Leute das auch zu zeigen, selbst wenn die Belohnung oder die Bestrafung ausbleibt. Und damit verfestigt man Verhalten. Und das ist eigentlich das, was wir wollen, dass die Leute eine Routine entwickeln, die auch nachhaltig da ist, selbst wenn keiner schaut, ja, wenn es keine Beobachtung, keine Anreize gibt. Ja, und deswegen als Initialzündung ja, aber verfestigen schwierig.
Gerade im Gesundheitswesen wird viel über das Thema PatientInnensteuerung auch diskutiert. Sie haben das schon angeschnitten, auch mit Versicherungen zu überlegen, wie man hier tun kann. Es gibt Versicherungen wie die SVS, die versuchen das eben über Belohnungen wie Prämien, wenn jemand zu einer Vorsorgeuntersuchung geht. Andere überlegen Zahlungen, beispielsweise Ambulanzgebühren, oder wenn man sagt, na okay, man geht nicht sofort in die Primärversorgung zum Hausarzt, zur Hausärztin, sondern gleich ins Spital, dass dann Gebühren anfallen. Was ist da zielführender? Sie haben das schon angeschnitten. Belohnung oder Bestrafung?
Also eine ganz heiße Frage, die sich vor allem die Eltern immer stellen. Ja, also ganz oft ist Bestrafung in dem Moment viel effektiver, schnell, langfristig aber nicht. Ja, hier sollte man eigentlich mit beständiger Belohnung arbeiten. Man möchte das Verhalten ja mit etwas Positivem verbinden. So wie man auch nicht mit Kindern reden sollte und sagen, mach das nicht. Ja, sondern stattdessen lieber sagt, möchtest du nicht lieber eine alternative Tätigkeit machen und diese benennen? Ja, weil das nicht fällt ganz oft weg. So ist das bei Erwachsenen leider auch. Ja, das heißt, Bestrafung ist auch hier wieder eher nicht die nachhaltige Strategie, sondern beständige und positives Aufbauen von bestimmten Verhalten und das an etwas Positives knüpfen, zeigt eine stärkere Effektivität.
Darf ich Sie fragen, wie viel Aufgabe des Staates ist es denn, seine Bürgerinnen und Bürger zu erziehen?
Finde ich eine sehr gute und spannende Frage und habe ich aus der wissenschaftlichen Sicht keine gute Antwort für, weil das ist ja an sich eine moralische und eine gesellschaftliche Frage. Was glaube ich, was ist die Verantwortung des Staates an sich? Aus einer Effektivitätsdebatte heraus muss man sagen, es ist die Aufgabe des Staates, weil wir sehen, dass die Gesundheitskosten und vor allem insbesondere in bestimmten Bereichen, zum Beispiel mentale Gesundheit, in den letzten Jahren stark steigt. Und dass das dazu führt, dass Produktivität im Land sinkt. So, wenn also mein Ziel ist, ich möchte eine arbeitsfähige und gesunde Gesellschaft haben, dann ist es die Aufgabe des Staates, diese Voraussetzungen dafür zur Verfügung zu stellen und das möglichst für alle in gleicher Art und Weise. Ja, wie wir vorhin schon kurz angesprochen haben, gibt große Diskrepanz für Leute, die ein niedriges Einkommen haben und die Leute, die ein hohes Einkommen haben bezüglich ihrer Langlebigkeit. Woran liegt das? Es ist für sie schwieriger, Sport zu machen, zum Beispiel. Die kommen nicht rein, das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet Ressourcen, die sie nicht haben, um sie da reinzustecken. So könnte man sich also vorstellen, jeder sollte denselben Zugang haben. Und das heißt halt nicht, dass einfach nur die Sportstätte auf ist. Ja, das könnte man als gleichen Zugang bezeichnen. Aber das heißt, es sind trotzdem für verschiedene Bevölkerungsgruppen mehr Hemmschwellen da als für andere. Und da kann sich der Staat natürlich bemüßigt fühlen, die abzubauen. Ansonsten, finde ich, muss man auch kritisch sehen, wie sehr darf der Staat auch erziehen und hilfreich sein wollen. Ja, weil ist es nicht meine eigene Verantwortung und auch mein eigenes Recht, über meinen Gesundheitszustand zum Beispiel zu entscheiden? Ja, darf ich zum Beispiel dafür bestraft werden, dass ich unter Umständen nicht das Idealgewicht habe oder rauche oder trinke? Ja, sollte der Staat da eingreifen dürfen? Und da wäre meine klare Antwort nein. Ja, also ich denke aus meiner persönlichen Sicht auf sowohl die Forschung als auch persönliche Meinung, wir sollten Möglichkeiten für alle öffnen, ja, die der Staat im Grunde für alle sozusagen gleicher machen kann, nicht aber den einzelnen Menschen zwingen können, sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten, weil wir sind halt nicht Maschinen, sondern am Ende halt der Mensch, der frei entscheidet.
Stichwort freie Entscheidung. Können Menschen in Gesundheitsfragen überhaupt frei entscheiden? Jetzt in unserer Diskussion gelernt, es gibt unterschiedliche Determinanten wie soziale Lage, Gesundheitskompetenz, insgesamt Ausbildung etc. Bildung. Sollten wir stattdessen einfach fixe Behandlungspfade vorgeben und eine Verpflichtung zur Nutzung von Primärversorgungsangeboten vorschreiben? Was sagen Sie dazu?
Also als Psychologin, die ganz viel zu Informationssuche und Entscheidungen macht, bin ich ein großer Fan von Sachen vorgeben, weil es nicht, weil ich es gut finde, die Leute einzuschränken, sondern weil es einfach die Belastung reduziert, Entscheidungen zu treffen von den Menschen, die typischerweise schlecht informiert sind und auch schlecht informiert sein sollten, weil diese Gesundheitsentscheidungen, die da zu treffen sind, sind ja nicht tagtägliche Entscheidungen. Ja, wenn ich weiß, was der Patientenweg sein soll, dann kann ich dem folgen. Ganz oft bin ich aber völlig unwissend darüber. Welche Telefonnummer muss ich jetzt anrufen? Die sagen dann, ja, nee, gehen Sie doch mal zum Spital. Dann rufe ich natürlich diese Nummer nicht nochmal an das nächste Mal. Ja, also alleine, dass wir uns als Land dafür entscheiden, wie das Optimum aussehen soll, wäre ja schon mal ein erster Schritt. Ja, im Moment fühlt sich's für mich so an, als hätten wir ganz viele Baustellen, die man alle versucht zu entlasten. Aber wenn man als großes Rauszoomen-Bild draufschaut, wenn wir alle Stellen entlasten, dann sind die Leute nirgendwo mehr. Ja, also in dem Sinne, es braucht einen klaren Weg und den sollte man möglichst sichtbar machen für alle Leute, die diesen Weg gehen müssen oder in der Zukunft gehen wollen. Und wenn die Information da ist, dann kann man sich überlegen, warum biegen die Leute falsch ab? Ja, warum sind sie doch häufiger im Spital in der Ambulanz, obwohl sie doch einfach erstmal zu ihrem Facharzt oder zu ihrem Erstversorger gehen sollten? Ja, und dafür gibt es häufig Gründe, die letztendlich aufzufangen, vielleicht durch Nudging, Anreize etc. pp. Das scheint mir ein guter Ansatz und das wird ja an einigen Stellen im Moment schon versucht, ja, mehr oder weniger erfolgreich.
Wird auf jeden Fall eine spannende Debatte sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt und was da noch kommt. Danke auf jeden Fall für Ihre Inputs, auch für das, was Sie machen in dem Bereich, in dem Sie forschen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank.
Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Zum Abschluss noch Hinweise auf unsere zahlreichen Informationsangebote für Sie. Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter relatus-med.at oder relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlages und wir begleiten Sie weiterhin gerne durch die unendlichen und komplexen Weiten des Gesundheitssystems. Auf Wiederhören sagen Michael Eipeldauer
und Martin Rümmele.